Ich lese uns den Text für die heutige Bibelstunde aus 3. Mose 23, die Verse 1 bis 8. Und der Herr redete zu Mose: Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen: Die Feste des Herrn, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, meine Feste sind diese. 6 Tage soll man Arbeit tun, aber am 7. Tag ist ein ganz feierlicher Sabbat, eine heilige Versammlung. Keinerlei Arbeit dürft ihr tun, es ist ein Sabbat für den Herrn in all euren Wohnsitzen. Dies sind die Feste des Herrn, heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu ihrer bestimmten Zeit. Im 1. Monat, am 14. des Monats, zwischen den 2 Abenden, ist Passa dem Herrn. Am 15. Tag dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote dem Herrn. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Am 1. Tag soll für euch eine heilige Versammlung sein. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Und ihr sollt dem Herrn 7 Tage lang ein Feueropfer darbringen. Am 7. Tag ist eine heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Ich bete. Vater im Himmel, hab Dank für die Bibelstunde heute Abend. Hab Dank für die Zeit, über dein Wort nachzudenken, zu erkennen, wer du bist, was du willst. Danke, dass du als Schöpfer der Welt, als Geber allen Lebens weißt, was gut für uns ist und dass wir wissen dürfen, dass wir unseren Lebensweg nicht allein gehen müssen. Du bist bei uns, du kennst uns, du liebst uns. Du hast einen Plan für einen jeden Einzelnen von uns. Danke, dass wir in Freiheit auf dein Wort hören dürfen. Wir bitten dich für uns, die wir persönlich hier sind, und für alle die im Livestream mit uns verbunden sind. Segne uns und schenk uns das rechte Hinhören auf dein Wort. Mach uns offen und bereit, auch das umzusetzen, was du uns erkennen lässt. Gib reinerwärts Vollmacht, uns dein Wort so zu sagen, wie du es ihm aufgetragen hast. Wir legen nun die Bibelstunde in deine Hände, bitten dich um deinen Segen und danken dir für deine Gegenwart. Amen.
Ja, wir kommen zum 4. Teil, die Feste Israels als prophetische Modelle. Und heute kommt ja das Pessachfest. Aber wir kommen gar nicht zum eigentlichen Fest, denn wir müssen vorher etwas besprechen, das mit diesem Fest zusammenhängt. Wir haben ja gesehen, dass diese Zeiten und Zeitrhythmen und äußere Gegebenheiten keine Nebensache sind, sondern dass Gott in der Schöpfungsordnung, also im Unterschied zur Erhaltung, sondern Schöpfungsordnung ist das, was Gott von Anfang an in die Schöpfung verordnet hat. Es gibt auch Dinge, die sind nach dem Sündenfall, zum Beispiel eine staatliche Ordnung und andere Dinge, das nennt man die sogenannte Erhaltungsordnung, also das für die gefallene Welt, damit die Sünde nicht so schnell ausreift. Aber wir haben schon in der Schöpfungsordnung zum Beispiel, und darüber haben wir schon gesprochen, den 7-Tage-Rhythmus. Kein Sabbatgebot. Gerade als ich jetzt unterwegs war, hatte ich mit einem englischen Bruder, da wollte uns immer überzeugen, also ich sage es mal verkürzt, dass wir dem Grunde nach Juden werden. Ja? Also Jesus, das ist so eine bestimmte Lehrrichtung, Jesus ist gekommen, um das Gesetz richtig zu interpretieren und uns zum Gesetz zu führen, also zu Juden zu machen. Das ist natürlich nicht richtig. Galaterbrief ausgehebelt, ja. Also kein Sabbatgebot, aber der 7er Rhythmus ist doch eingeprägt in die Schöpfungsordnung von Anfang an. Dann Tag und Nacht. Also viele Ordnungen sind ja mit dem verbunden, was im Schöpfungsbericht Moadim genannt wird. Sie seien zu Zeichen, zur Festsetzung der Zeiten, nämlich das große und das kleine Licht und die ganz kleinen Lichter. Denn unsere Zeit und die Zeitbestimmung, der Tag-Nacht-Rhythmus, der Monat, das Jahr, ja, wie wird das eigentlich festgelegt? Das wird festgelegt durch die Erdrotation, das heißt eine astrophysikalische Gegebenheit. So schnell wie die Erde sich dreht, eben nicht genau 24 Stunden, 23 Stunden, was weiß ich, 59 Minuten und so, so lang dauert ein Tag mit Tag und Nacht und ebenfalls auch Tag und Nacht dann. Das ist also eine Gegebenheit, die Gott festgelegt hat. Oder haben Sie schon mal irgendwo die irdische Stelle gefunden, wo man die Erdrotationsgeschwindigkeit bestimmt? Natürlich nicht. Das ist eine Gegebenheit, eine Ordnung, die Gott von Anfang an gesetzt hat. Witzig, manche Menschen haben wirklich sehr schlichte Vorstellungen. Ich habe mal gehört von jemand, der dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach geschrieben hat, nachdem es einige Wochen geregnet hat, sie sollen doch mal endlich für ordentliches Wetter sorgen. Das war ernst gemeint. Also der dachte wirklich nicht nur, dass die Meteorologie die Wetterlage analysiert und dann interpoliert, also was wird auf uns zukommen, sondern dass die das Wetter machen. Also Tag- und Nachtrhythmus, den hat Gott gesetzt. Da hat er uns gar nicht gefragt. Er hat den Monat durch die Mondumlaufbahn, in etwa einen Monat. Er hat das Jahr, das ist die Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Alles Gegebenheiten, tief eingeprägt in die Schöpfungsordnung. Später dann gab es auch Jahreszeiten. Es gibt einen sogenannten Lebensrhythmus. Man kann die Ordnung Gottes nicht einfach brechen. Dann nimmt man Schaden. Wer die Nacht zum Tag macht und den Tag zur Nacht, das weiß man ja schon aus der Forschung, dass bestimmte Berufe, Schichtberufe und zum Beispiel Gastwirte, dass die besonders geringe im Schnitt Lebenserwartung haben. Das hängt natürlich nicht nur damit, aber auch damit zusammen. Also das ist interessant und dann haben wir ja vor allem in Israel angekoppelt an die Erntezyklen, also an die Jahreszeiten, auch von Gott verordnete Festzeiten. Wir haben über den Schabbat schon gesprochen, nicht als Gesetz, nicht als Gebot, sondern als Königin, als Geschenk Gottes. Ich sag's mal bewusst so, du musst nicht arbeiten, du darfst vor Gott im Kreis der Familie zur Ruhe kommen. Darfst die Zeit nutzen, ein Tag dem Herrn. Und der Herr wird das doppelte Manna geben, so war es ja in der Begründung bei der Wüstenwanderung, noch vor dem eigentlichen Sabbatgebot. Das heißt, wer sich in die Ordnung Gottes fügt, der kommt nie zu kurz. Der kommt nie zu kurz. Das ist eine schöne Sache und man tut gut daran. Ich habe jetzt die nächsten Wochen Urlaub und ursprünglich, ich habe es gerade am Tisch gesagt, ursprünglich hatte ich noch ein paar Arbeitszyklen da eingebaut und da habe ich gedacht, nein, ich kann doch nicht über Ruhezeiten predigen und dann irgendwie doch selber immer darüber fahren und habe aus 3 Stunden pro Tag 0 gemacht. 0. Das dürfen wir. Was sagt jetzt jemand? Naja, für einen schwäbischen Pietisten ist nichts so schwer wie nichts zu arbeiten. Immer so ein bisschen schlechtes Gewissen. Und irgendwie hat sich das bei uns so eingebürgert, zumindest bei uns in Süddeutschland. In Norddeutschland mag das schon ein bisschen entspannter sein. In Afrika ist es ganz entspannt. Dass man immer sich rechtfertigen muss, was man tut und warum man gerade nichts tut und was man schon getan hat, ist eigentlich totaler Quatsch. Wir brauchen weder faul noch ständig busy zu sein. Gott möchte keine Arbeitstiere. Er möchte fleißige Bienchen, aber er möchte natürlich auch keine Faultiere. Aber es gibt noch ein gesundes Maß. Es liegt nicht an jemandes Rennen und Laufen. Dem einen muss der Herr vielleicht sagen, schau hin, du Fauler, auf die Ameise. Sprüchewort. Und dem anderen muss er sagen, ruhet ein wenig. Du rennst und läufst und du rennst und läufst und du rennst und läufst am Eigentlichen vorbei. Man kann sich im Arbeitsleben gewissen immer unruhiger werdenden Prozessen nicht vollständig entziehen, das ist mir schon auch klar. Aber manches hängt doch auch damit zusammen, dass man möglichst viel verdienen möchte, möglichst viel Wohlstand haben möchte. Als ich 1995 zu meinem Vorgesetzten, der ist inzwischen Reutlinger Landrat, gesagt habe, ich arbeite nur noch 3,5 Tage, und meine Frau war zu Hause mit den 3 Kindern, also 75% waren das. Da hat er zu mir gesagt, er hätte selber die Reden für die Sozialministerin in Baden-Württemberg geschrieben über Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Aber seien wir ehrlich, Herr Wörz, das war's mit Ihrer Karriere. Das war die beste Entscheidung. Ich habe das nie bereut. Ich will mich da jetzt nicht groß als Vorbild darstellen, aber mal ganz ehrlich, wir haben doch so viel. Manchmal denke ich, ist doch verrückt, bis zum Herzinfarkt wird gerannt und gelaufen. Man kommt zu allem nicht, um dann im Ruhestand wieder ja, gucken zu müssen, wie man das ganze Geld und den ganzen Besitz irgendwie verwaltet, seinen Hobbys nachjagt, um dann noch gehetzt am Schluss ins Grab zu hüpfen. Das kann es doch nicht sein. Das gefällt doch Gott nicht. Setz dich doch mal hin. Aber nicht zum Schlafen, das darf man auch, sondern um zur Ruhe zu kommen vor dem Herrn. Und vertrau mir, ich werde dich nicht versäumen, nicht verlassen. Also Fest- und Ruhezeiten, das ist auch von Gott gegeben, ein Geschenk Gottes. Wir haben das Wort beachtet, Samson Raphael Hirsch, dass der Festkalender Israels, der Katechismus, also die Glaubensgrundlinien des Judentums widerspiegelt. Auch ein Ausleger Hannover schreibt zum Festkalender, zum jüdischen Kalender, Freude und Trauer, Erinnerung und Berufung. Berufung. Man hat einen Beruf, man ist zu etwas berufen. Nicht nur das Judentum. Freude und Trauer, Erinnerung und Berufung. Geschichte und messianische Erwartung werden von ihm, also vom jüdischen Kalender, umschlossen und bringen die Leitgedanken, da haben wir diesen Katechismus von Samson Raphael Hirsch, bringen die Leitgedanken des Judentums in lebendiger Form dem Menschen, der sie praktiziert, immer wieder ins Bewusstsein. Also, das ist eine Gedächtnisstütze. Manche sagen ja, ich bin supergeistlich, bei mir, ich brauche nichts Besonderes, alle Tage sind gleich. So habe ich auch mal gedacht, so die ersten 10, 15 Jahre. Aber Gott kennt uns besser. Wir brauchen diese Doc-Zeiten, wir brauchen diese TÜV-Zeiten, wir brauchen diese Zeiten der besonderen Ruhe. Sonst verlieren wir uns. Und das ist ein Geschenk. Immer wieder ins Bewusstsein. Mensch, ich bin noch nicht hier auf der Welt um, sondern, ja, warum eigentlich? Warum bin ich hier? Nun, der jüdische Kalender, das klingt jetzt ganz bombastisch, ist aber sehr einfach, sein sogenannter Lunisolarkalender, also er richtet sich nach den astrophysikalischen Gegebenheiten von Mond und Sonne. Der Monat, die Monate nach Mondphasen, jetzt im Judentum, die haben es ein bisschen anders, da haben die Monate nur 28, 29 Tage. Und wenn man dann 12 Monate zusammenzählt, kommt man auf 354 Tage. Und das stimmt ja mit dem Solar, also der Solarjahr mit der Umlaufbahn der Erde um die Sonne nicht. Also muss man alle 17 Jahre oder auch andere Rhythmen Tage und Wochen oder Monate, die haben dann Schaltmonat, einfügen, damit das wieder kompatibel ist. Aber grundsätzlich hat Gott das verbunden mit dem landwirtschaftlichen Zyklus und mit dem Mondzyklus. Der Monat beginnt, wir werden jetzt gleich über den Nissan, den ersten Monat des religiösen Jahres sprechen, der Monat beginnt mit Neumond. Mal so gucken, wann Neumond ist. Übrigens das bürgerliche Jahr, auch heute noch Rosh Hashanah, also der Neujahrstag, das Haupt des Jahres, müsste man eigentlich übersetzen, oder die Spitze oder der Anfang des Jahres, der ist das bürgerliche Jahr, der Monat Tischri ist im Herbst. Mit dem Erlösungsgeschehen aus Ägypten, mit dem Exodus, mit dem Herausruf und der nationalen Volksbildung hat Gott eine neue Zeitrechnung gegeben. Neben dem bürgerlichen Jahr gibt es jetzt das religiöse Jahr. Man sagt ja bei uns auch, mit dem kam eine neue Zeit. Da wurde vieles anders. Und wenn man sagt, mit dem kam eine neue Zeit oder mit der, dann will man auch sagen, ein neuer Geist, ein neues Gepräge, eine neue Zielrichtung. Raus aus der Sklaverei, aus dem Getriebe dieser Welt, zielorientierter Lauf für Gott. Eine neue Zeit beginnt, eine neue Kreatur, nicht mehr Sklave. Frei. Frei, um zu tun und zu lassen, was man will? Nein. Frei, um Gott zu dienen, denn das ist die höchste Erfüllung und Bestimmung des Menschen. Wir werden noch sehen, wie so ein Sabbat, wie so ein Pesachfeier ablief, ein Sederabend, wie immer wurde eine Kerze angezündet. vor jeder Festmahlzeit gibt es einen Kiddusch, einen Segensspruch über dem Wein, und in der Synagoge werden Texte gelesen, es gibt spezielle Gebete. Übrigens, vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass manchmal in der Diaspora jüdische Festtage im Unterschied zu Eretz Israel zwei Tage lang gefeiert werden. Das hängt natürlich mit der Besonderheit zusammen, dass biblisch, jüdisch gesehen, der Tag abends mit Sonnenuntergang beginnt. Also, ich weiß gar nicht, ist die Sonne schon untergegangen? Nee, ich sehe sie noch ein bisschen. Also, naja, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie sie das machen. Aber jedenfalls, am Abend beginnt jetzt im Judentum nach der biblischen Zählung, was haben wir morgen? Der Donnerstag. Der vierte Tag. Sie nennen ihn einfach nur den vierten Tag. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Der so und so viel Detail. Ist interessant. Und jetzt ist es natürlich ein Problem, wenn man das in unserer Welt und auch früher schon mit anderen Kalendern versucht, kompatibel zu machen. Ja, welcher Tag, wenn jetzt zum Beispiel heute ein jüdischer Festtag wäre, ja, ist es jetzt Mittwoch oder ist es jetzt Donnerstag? Und da hat man sozusagen eine Sicherung eingebaut und feiert einfach an beiden Tagen. Ja, ist an beiden Tagen. So trifft man auf jeden Fall auch den richtigen Zeitraum. Das ist der Grund, warum es außerhalb Israels, außer an Yom Kippur, zwei Tage gibt. Die Feste haben alle das Ziel, sich an die Taten Gottes zu erinnern. Der Mensch soll nicht in der Vergangenheit leben. Das ist ja sowieso, das ist eine Art Lebensverweigerung, wenn jemand immer sagt, ja früher. Hallo, du bist aber jetzt in die Welt gestellt, hier und heute, und du hast in die Zukunft zu blicken, nicht in die Vergangenheit. Das ist eine Verweigerung des Lebens. Das ist eine Arroganz. Es geht's weiter. Auch im Glauben. Wer immer nur sagt, ja, aber früher. Salomo sagt sogar, nicht aus Weisheit sagst du dies. Die früheren Tage waren besser. Aber es gibt ein geistliches Erinnern. Gedenke, was der Herr getan hat. Warum? Weil das glaubensstärkend ist, weil das neu orientiert. Also aus der Geschichte, aus der Vergangenheit, aus dem persönlichen Leben kann ich Kraft, Licht und Orientierung für die Gegenwart und das Gehen in die Zukunft schöpfen. Nicht um in der Vergangenheit zu schwelgen. Je älter man wird, desto mehr hat man ja schon hinter sich. Und dann ist die Versuchung groß, dass man irgendwo in der Vergangenheit lebt. Das Leben gilt es anzunehmen. Das Leben gilt es zu leben. Das Leben selber ist ein Auftrag. Und wir haben und dürfen uns bewähren. Es ist kein geistlicher Akt, zu jammern über die Ungunst der Zeiten und warum man nicht zu anderen Zeiten lebt und so weiter. Ein positives Ja zu dem, wie es heute ist. Genau so ist richtig. Also, es ist ein Erinnern, ohne rückwärtsgewandt zu sein. Es soll den Menschen in der Gegenwart helfen, sich zu orientieren, erneut von Gott orientiert zu werden, um in die Zukunft zu gehen. Ich habe schon gesagt, die Feste sind orientiert am Ernte oder am Zyklus von Säen und Ernte. Und deswegen ist Pessach, so die hebräische Bezeichnung Passafest, ein besonderes Fest, weil es ist das erste der großen Wallfahrtsfeste, und ursprünglich die Erwählung von Israel geschah ja schon bei Abraham. Bis zum großen der Rebellion im Turmbau zu Babel hat ja Gott kein Volk auserwählt gehabt, mit dem er besondere Geschichte gemacht hat. Es gab da zumindest Sippen. Wie die Verbände nun genau aussehen, weiß ich nicht, aber es gab offensichtlich noch nicht so Nationen und Völker, wie es dann nach der Flut der Fall war. Und da greift Gott souverän hinein zu einem Mann in Ur in Chaldea und ruft ihn heraus. Und das ist der Beginn der Erwählung Israels. Und dann geht es über Isaak, Jakob, und dann ins Zwölfstämmevolk, der Gott und Vater Abrahams, Isaak und Jakobs. Das ist eine eindeutige Benennung. Und damit hat Gott eine Linie auserwählt. Aber die sind natürlich jahrhundertelang kein Volk gewesen, sondern eine Nomadensippe. Ein paar Männchen. Abraham war zwar sehr reich, Isaak auch, und Jakob wurde es wieder. Aber ein Volk in unserem Sinn kann man dazu ja noch nicht sagen. Aber in Israel, da haben sie sich so gemehrt und dann sind sie ausgezogen. Und im Judentum wird eben der Auszug, der ja mit Passa zusammenhängt, der Exodus, der Auszug, das Passalam, das Blut, das an die Pfosten gestrichen wird, damit der Todesengel vorbeigeht, das heißt Pesach, oder das hängt, die Wurzel hängt damit zusammen, vorübergehen, auslassen, überhüpfen, alle Erstgeburt wurde geschlagen, außer dort, wo das Blut von dem Passalam an dem Pfosten war. Wo das Blut Christi ist, kann der Racheengel und darf und soll der Racheengel nicht hinein. Die werden ausgelassen, das sind Erwählte. Aber die Erwählung, die von Abraham her kam, die wurde als Volk festgemacht mit dem Exodus aus der Sklaverei und dann am Berg Sinai der Torahbund, der Sinai-Bund. Und Sie haben sicherlich schon gehört, dass der Torahbund, der Sinai-Bund als Art Ehebund geschlossen wurde. Der Herr hat sich eine irdische Frau erwählt, ein Volk. Also ein Volk wurde Israel am Sinai mit dem Auszug. Und da beginnt sozusagen, deswegen Pesach als Geburtsstunde des Volkes Israel ist, wie er sie herausführt aus der Sklaverei. Es ist ein Aufbruch in die Freiheit. Das Fest zeigt, ihr dient nicht mehr dieser Welt, ihr dient nicht mehr fremden Mächten, nicht mehr fremden Göttern. Ihr gehört euch auch nicht selber, sondern ihr gehört jetzt mir und ihr seid frei gemacht, um zu leben und zu dienen dem lebendigen Gott. Mögen Sie sagen, da ist doch alles Gesetz. Nein, das ist nicht Gesetz, das ist neutestamentlich. Was sagt Paulus den Thessalonichern, der euch berufen hat, von den Götzen hinweg, von dieser Welt zu glauben und dem lebendigen Gott zu dienen und auf ihn zu hoffen? Das ist unsere Berufung. Und das haben die meisten Glaubenden noch gar nicht verstanden. Die denken, na, das hat irgendwas damit zu tun, dass ich ewig im Himmel bin. Der heilige Ruf, der ergangen ist an Israel, an die Glieder der Gemeinde und an andere Erwählte, ist immer, immer ein Ruf zu einer Berufung. Und die Berufung hat es immer mit dem Dienst an anderen zu tun. Immer. Wenn man das einmal verstanden hat, dann weiß man, dass Erwählung, Vorherbestimmung, Auswahl Gottes nicht negativ ist. Also so in dem Sinn, ja, also der ist erwählt und der muss ja dann irgendwie, der kommt zum Heil. Aber warum hat Gott die anderen nicht erwählt? Sondern der Erwählte ist sozusagen nur erwählt, nicht mal, weil er was Besonderes ist, um die Liebe Christi, das Licht Gottes, das Evangelium, die Botschaft vom Heil anderen noch nicht herausgerufenen zu bringen. Das ist Berufung. Und wenn Sie Christ sind, und ich vermute mal, die meisten würden von sich sagen, ich bin und ich will Christ sein, sind Sie Berufene mit einem heiligen Ruf zu einem heiligen Beruf. Üben Sie eigentlich Ihren Beruf aus? Bei der Steuererklärung musste ich ja viele Jahre auch immer den Beruf der Ehefrau angeben. Und da habe ich immer reingeschrieben, Hausfrau und Mutter. Klammer, wichtige Tätigkeit, Klammer zu, kommt man das nicht verkneifen. Da stand ja immer ausgeübter Beruf, ja. Gelernt hat meine Frau natürlich einen anderen Beruf, aber na gut, das hat sie auch gelernt, weiß ich. Das ist aber nicht als Berufsausbildung, ja. Ausgeübter Beruf. Man kann zu etwas berufen sein, aber man kann es nicht ausüben. Und das sind meisten Christen, und das ist eigentlich die Botschaft von heute Abend, nicht klar. Es geht nicht darum, dass du mit den Englein Gänseblümchen fliegst und im Himmel rumtanzt. Hauptsache, ich bin gerettet. Das ist furchtbar, diese Vorstellung. Es geht darum, dass du berufen bist mit heiligem Ruf, um anderen zu dienen, wie Gott es will. Heute habe ich mit jemandem Sachsen-Anhalt gesprochen, da ging es um Dienst im Herbst. Da sagt er, ja, er kommt vielleicht da nochmal auf die und die Freizeit, er weiß nicht. Vielleicht fährt er auch in seinem Urlaub, das kommt darauf an, ob das klappt, in die Flutgebiete, also über die Überflutungsgebiete, um da zu helfen. Boah, habe ich gedacht, Hut ab. Der hat auch einiges um die Ohren. Aber wenn er das so sieht, da habe ich mich gleich gefragt, warum machst du das eigentlich nicht? Es muss jetzt nicht jeder nach Erftstadt und Schuld und wie die Orte da heißen, aber wir haben einen heißgeschichtlichen Beruf und der steht über allem. Das ist das Wichtigste. Frei, um Gott zu dienen. Und das Pessachfest ist das Fest der Befreiung. Wir werden das dann im Teil 2 sehen, dass das Fest der ungesäuerten Brote, das dann anschließend nach dem Sederabend 7 Tage gefeiert wird, und deswegen wird man mal Passa auch einfach als Fest der ungesäuerten Brote in Gänze bezeichnen, das hat es ja damit zu tun, dass nichts Ungesäuertes, nur ungesäuertes Brot gegessen werden darf. Und damit, nach dem Chametz, nach dem Gesäuerten, wird ja das ganze Haus durchsucht. Das hängt natürlich rein praktisch damit zusammen, dass sie beim Exodus keine Zeit hatten. Aber das ist natürlich ein Bild auf den Sauerteig der Sünde und der Bosheit rausgenommen in die Freiheit von Gott, jetzt nicht nur aus Ägypten, sondern aus der Knechtschaft der Sünde und der Hand des Teufels und des Egos von Christus befreit, um ohne Sauerteig, geheiligt und gereinigt im Blut Christi, ihm zu dienen. Das ist unsere Berufung. Und wenn wir schmutzig geworden sind, dann dürfen wir den Sauerteig wieder ausfegen. Paulus sagt, fegt den alten Sauerteig raus. Den Sauerteig der Bosheit, der Sünde. Da musste ja 7 Tage, wurde alles durchsucht, dass ja nicht irgendein Fitzelchen Chametz gefunden wird. Sauerteig der Bosheit. Und wenn wir mit unserem Leben so sorgfältig umgehen würden, wie die frommen Juden eine Woche vor Pesach, eigentlich beginnt schon mehrere Wochen vor Pesach, weil jeder 3, 4 Sabbate davor beginnt schon die Vorbereitung auf das Fest. Wenn wir so sorgfältig mit unserem Leben und der Reinigung von unseren Sünden umgehen würden, wie die Juden mit dem Sauerteig oder Dinge, die mit dem Sauerteig verbunden sind, suchen in ihrem Haus, dann sähe unser Leben doch ganz anders aus. Wie ist es mit der täglichen Reinigung von den Sünden? Johannes sagt ja, Norbert Rose hat ja darüber gesprochen, wenn jemand sagt, er hat keine Sünde, das ist ein Lügner. Aber wenn jemand sündigt, so haben wir einen Parakleten, einen Fürsprecher, Jesus Christus. Und das Blut Jesu macht rein von aller Schuld. Wir sind grundsätzlich gereinigt, aber wir müssen immer wieder gereinigt werden. Petrus sagt, ihr habt die tägliche Reinigung von euren Sünden. Also da ist nicht die grundsätzliche Fehlstellung, die Sünde gemeint. Die ist ja bei Christen erledigt. Wir sind ja versöhnt mit Gott. Aber das Verschmutzen, das Sauerteig dulden. Und manche merken es gar nicht. Da werden Dinge einfach so, die bleiben. Da stört das Sauerteig. Und dann sagt Petrus, ihr fangt an, blind zu werden, kurzsichtig. Ihr seht geistlich schlecht. Warum? Weil ihr schon längst vergessen habt, die tägliche Reinigung von euren Sünden. Alarmzeichen, wenn sie die Dinge nicht mehr klar sehen. Wenn sie ihr Gewissen schon so verhärtet haben, dass sie bestimmte Dinge wie Lügen, Betrügen einfach machen können und dabei nicht mal ein schlechtes Gewissen haben, dann ist schon recht tief der Fall. Aber es ist immer noch möglich, umzukehren, Gnade zu haben, raus mit dem Sauerteig. Natürlich nicht in eigener Kraft. Im Bereich der Gnade sind wir hier immer im Bereich der Liebe, der Hingabe. Aber es ist ja alles lebendige Bilder für das, wie ein geistliches Leben aussehen kann. Also Pesach, der Verbalstamm hängt eigentlich mit zurückstoßen, aufstoßen, abprallen. Also man könnte sagen, der Engel marschiert in der Nacht auf so ein Haus zu, will den Erstgeborenen im Auftrag Gottes, den männlichen Erstgeborenen, töten. Und dann stößt er zurück, weil da ist etwas, was absolut No-Go für ihn bedeutet. Das Blut des Passahlammes. Kein Zutritt, er prallt zurück. Ich lese uns mal 5. Mose 6, ein paar Verse. Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, dass ihr sie lernen und tun sollt in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen, damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete. Du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf dass du lange lebest. Israel, du sollst es hören Deswegen braucht man das Wort. Du sollst es hören. Das Wort, was Gott sagt. Festhalten. Dass du es tust, auf dass dir es wohlergehe und du groß an Zahl werdest, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat, in dem Land, darin Milch und Honig fließt. Schema Israel, höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie den Kindern einschärfen. Liebe Oma und Opa, liebe Mutter und lieber Vater, noch wichtiger als die äußere Versorgung, das gehört natürlich auch dazu, ist, die Taten des Herrn zu erzählen. Das ist nicht nur im Alten Bund so. Ihr sollt erzählen. Im Judentum gibt es ganze Ordnungen, die eben die Festzeiten genau regeln. Es gibt ganz, ganz, ganz unterschiedliche. Seder nennt man das, meist eine Mischung aus Tora und Talmud-Vorschriften. Aber der Grundgedanke ist, Gott sagt, A, schweig nicht über das, was ich getan habe, und B, du als Priester in deiner Familie, du als Mama, sag es deinen Kindern. Das ist ein wichtiger Dienst und Auftrag, dass du selber bewegst und dass du es mit eigenen Worten immer wieder sagst. Der Herr ist groß, der Herr hat uns befreit, der Herr hat uns in ein Land geführt. Der Herr ist für uns, der Herr ist mit uns, der Herr hat die Feinde geschlagen. Und wenn Sie dann das alles neutestamentlich füllen, dann sind Sie mitten im Evangelium. Das Wichtigste, wie es einmal eine Mutter von vielen Kindern und ein Vater sagte, ich sagte, was ist euer Geheimnis in der Erziehung, sagten sie, das Wichtigste ist, wir haben ihnen das Wort gesagt. Das Wort gesagt. Und das geht ein Leben lang mit. Und so bete ich auch immer, dass das Wort in die Herzen der Kinder fällt und vom Herrn bewahrt wird und der Same im Herzensboden aufgeht, wenn es Gott gefällt. Aber wenn man den Samen nicht sieht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Du sollst deinen Kindern einschärfen und davon reden. Wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, also ein permanenter Prozess. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Mahlzeichen zwischen den Augen sein. Das sieht man heute bei orthodoxen Juden noch, wie die das machen. Und sie sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Israel ist auserwählt. Und der Kerngedanke der Auserwählung, ich wiederhole mich da nochmal, ist nicht die Erwählung zum Heil. Das kriegt man sozusagen auch noch. Heil werden, gerettet sein, heißt in ein geordnetes Verhältnis zu Gott kommen. Man ist wieder eingerenkt, man ist funktionsfähig. Um jetzt die Sau rauszulassen. Nee, sagt Petrus. Wer das macht, deswegen sagen sie, Sau darf man doch nicht sagen. Doch darf man sagen, Petrus sagen. Der ist wie eine gebadete Sau, die sich wieder umwälzt, um sich in der Pfütze zu wälzen. Oder ein Köter, der sie umdreht, sein Erbrochenes wieder zu fressen. Der verachtet Gott, der ihn mit heiligem Ruf und mit seinem Blut erlöst hat. Nichts Geringeres. Und so ist Israel auch nicht berufen, sowieso nicht, weil sie besser sind, sondern der Herr sagt, und manche Rabbinen übersetzen, weil ihr geringer seid. Manche übersetzen das Wort, das war Rashi jetzt, aber meist wird es übersetzt, ihr seid ein kleines Volk, ein geringes Volk der Zahl nach. Aber Rashi und andere sagen, es ist auch, wir sind auch sozusagen ganz unten. Das ist so typisch, 1. Korinther 1, Gott hat erwählt, was nichts ist in der Welt. Auf das alles an dem erbarmenden Gott liegt und nicht an dem, der erwählt ist. Der fängt so mit so Tröpfen an wie mit mir, um die Gnade Gottes zur Schau zu stellen. Auserwählung Gottes ist immer verbunden mit einer Berufung zum Dienst, mit einem heilsgeschichtlichen Beruf. Karl Geyer, er wählt eine Körperschaft nach der anderen heraus, damit durch sie nachher andere gerettet werden sollen, im Himmel und auf Erden. Darum ist auch Berufung und Erwählung nur ein Mittel zum Zweck, die anderen durch die zuvor erwählten Werkzeuge auch retten zu lassen. Die Berufung und Erwählung haben es nie mit Leben und Tod bzw. Errettung und Verdammnis zu tun, sondern Berufung hat es mit heiligem Dienst und Beruf zu tun. Und Erwählung geschieht zu dem Zweck der Segensvermittlung an andere. Die Leviten und die Priester sollten das Volk segnen und ihnen die Ordnung Gottes auserlegen, das Wort Gottes nahebringen, den Willen Gottes zeigen. Sie waren Amtende für Gott. So hat der Herr das All geschaffen, er hat es erlöst, aber er möchte es auch vollenden. Und er möchte es vollenden, indem er seinem Sohn einen Leib zubereitet. Das ist die Gemeinde. Und dieser Leib soll voll funktionsfähig werden durch den Sohnesgeist, der in ihren Herzen wohnt. Sie sollen, und sie sind Söhne Gottes, aber sie sollen auch wachstumsmäßig zur Sohnschaft heranreifen, um ihren heilsgeschichtlichen Beruf auszuüben. Und Israel hat einen heilsgeschichtlichen Beruf als die Frau des Herrn. Und wenn Israel seine Berufung und sein Heil voll angenommen hat, dann sind sie wahrlich ein Segen für alle Völker. Dann sind sie ein Licht für alle Nationen. Bisher waren sie das ja nicht. Und das ist das Ziel Gottes. Und deswegen hat er das Volk erwählt. Er hat das Volk nicht erwählt, zu sagen, na, ich sage es jetzt mal wirklich blöd, ich habe gewürfelt und dann kam das halt raus. Israel ist nicht besser. Israel ist den anderen nicht überlegener. Israel sind nicht die Einzigen, die Ja gesagt haben, sondern Israel ist Gottes souveräne Gnadenwahl. Und er geht mit ihnen exemplarisch und modellhaft den Weg, trotz aller Sünde und Widerstände, führt sie zum Ziel, um sie zum Segen zu machen für die Völker. Und Pessach ist ein wichtiger Schritt. An Pessach sollen sie nachdenken, ja, wo kommen wir eigentlich her? Und wo sollte man eigentlich hingehen? Ja, wir kommen ja aus der Welt, wir kommen ja aus dem Land des Todes, aus dem Land der Finsternis, aus dem Land der Sklaverei, aus dem Land der Abhängigkeit. Und wir kommen alle aus dem Land der Abhängigkeit. Paulus sagt, der Mensch ohne Gott ist dem Gesetz der Sünde unterworfen. Er ist ein Sklave, ein Werkzeug der Ungerechtigkeit. Er kann gar nicht anders. Was er als Freiheit nennt, ist eigentlich eine Sklaverei. Das merkt man aber oft erst wie der Alkoholiker, wenn man raus will. Luther hat sich ja, bevor er das sogenannte Turmerlebnis hatte, hat sich ja kasteit und bemüht bis zum Umfallen. Aber die Ketten wurden immer enger. Je mehr er bekannt, je mehr er sich kasteit, je mehr er sich bemüht hat, desto größer wurde in seinen Augen seine Schuld. Er spürte immer deutlich, ich kann ja gar nicht, ich kann nicht. Und dann sagt ihm der Herr, du kannst wirklich nicht, aber ich kann. Und ich habe es getan. Und du darfst Pessach erleben. Das Lamm ist geschlachtet für dich. Du darfst raus aus der Sklaverei. Nun, Israel hat es vorbildlich erlebt, noch nicht in der letzten geistlichen Form. Das wird erst geschehen, wenn sie den Messias erkennen. Aber Gott verwirft sie nicht. Wir haben gerade von Johannes Gerloff da Vorträge, Römer 9 bis 11. Sie sind beiseite gesetzt als Volksganzes. Aber wir leben in einer interessanten Zeit. Und ich habe, zurzeit sind wir ja in der Schlussphase der Erstellung des Konferenzkalenders für 2022. Und ich habe bei einer der Israel-Konferenzen das Thema, wo stehen wir in der Rettung von ganz Israel? Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Haben Sie den Eindruck, dass sich das Judentum mehr öffnet für die Jesusfrage? Dass zum Beispiel die Messiasfrage stärker virulent ist in Israel und bei anderen Juden? Also die Erwartung auf den Messias. Und dann vielleicht sogar, dass die messianischen Juden mehr wahrgenommen wird. Das sind interessante Fragen. Denn Gott will über die vielfältigen Geschehnisse der letzten Tage sein Volk rufen mit heiligem Ruf, dass sie endlich das sind, was sie sein sollen, ein Licht für alle Völker. Das ist natürlich der Herr, das ist Paulus, er zitiert das Wort Jesaja 49, Vers 6 auch auf sich, das ist die Gemeinde und das soll auch Israel als Volk sein. Und so leben wir in einer interessanten Zeit, wo Gott besonders sozusagen noch einmal, ich habe mir mal überlegt, aber ich bin noch nicht weit genug, ob nicht die ganze alte Geschichte sich in den letzten 150 Jahren noch einmal zuträgt. Also wie sie rausgeführt wurden aus Ägypten, so werden sie rausgeführt aus den Völkern und so weiter. Also viele, viele Parallelen. Die Sammlung hat begonnen. Manche haben schon den Geist. Aber so richtig frei geworden sind sie noch nicht. Der neue Bund, in den sind sie noch nicht eingetreten. Aber es wird kommen. Ich will einen neuen Bund mit ihnen machen, in Christus. Neues Herz, neuen Geist. Das ist eine interessante Frage, wenn Paulus sagt, wir sollen sie zu Eifersucht reizen. Also irgendwie, und als Stefan Links so berichtet hat von ihrer Arbeit und ihrem Werdegang in Israel, und ich weiß ja noch ein paar Dinge mehr, also nichts Geheimnisvolles, aber einfach, weil ich länger schon mit ihm gesprochen habe, denke ich, was Gott da macht. Ausgerechnet Deutsche schickt der Herr dahin. Warum macht ihr das? Am Anfang flogen die Steine. Was wollt ihr hier? Und dann immer mehr das Fragen, warum macht ihr das? Warum tut ihr uns Gutes? Warum geht ihr nicht einfach wieder? Es werden noch schwere Jahre kommen, aber der Herr wird sein Volk zum Ziel bringen. Und dann beginnt ihr Dienst. Also er ist jetzt schon. Und ich habe schon öfters gesagt, dass es nicht wenige Haredim, nicht wenige orthodoxe Juden gibt, die sagen, solange wir nicht zur Ruhe im Messias gekommen sind, solange wird das Völkermeer nicht zur Ruhe kommen. Die wissen sehr wohl um diesen Zusammenhang. Schon manchmal diesen orthodoxen französischstämmigen Juden ins Vater erwähnt, der gesagt hat, für das Chaos in der Völkerwelt sind, also ich muss mich jetzt sehr vorsichtig ausdrücken, ihr wart ja dabei, ihr wisst noch, das ist der Winzeronkel da gewesen, ja. Und der sagte, ich weiß nicht, hat er das nur zu mir gesagt oder hat er es laut gesagt, für das Chaos in der Welt tragen wir mit die Verantwortung. Erst wenn wir in der Ordnung Gottes leben, er meinte natürlich in dem Fall gesetzestreu, erst wenn wir in der Ordnung Gottes mit dem Messias leben, kommt Ruhe in diese Welt. Und das stimmt biblisch. Zwar noch einmal anders, wie er es denkt, weil nur durch Jesus der Friede kommt, weil er der Friedefürst ist, aber der Grundzusammenhang ist da. Also Gemeinde ist kein Selbstzweck. Wir sind nicht erwählt und berufen vor Grundlegung der Welt, um in den Himmel zu kommen. Das steht da gar nicht da. Israel ist nicht erwählt, weil sie besser sind, sondern zum Dienst an den Völkern. Und du und ich sind erwählt und mit heiligem Ruf gerufen, um zu dienen dem lebendigen Gott. Und das ist wunderbar. Dafür sind wir da. Und am Ende, ich meine, wir werden nicht ein Gericht erleben, so, aber es stellt sich dann ja schon die Frage, ja, außer den drei Häusern, die du dir erworben hast, was ist eigentlich sonst noch jetzt in deinem Leben gewesen? Ja, hör mal her, guck mal auf meinen Grabstein, wo du mich gerade auferstehen lassen hast, was da für akademische Titel stehen. Sagt der Herr, okay, nochmal Spreu, und was hast du sonst noch? Verstehen Sie, er ist nicht dagegen, verstehen Sie das nicht falsch, aber das ist nicht das Entscheidende, um Gewicht auf die Lebenswaage Gottes zu bringen. Wo hast du mir Raum gegeben? Wo warst du bereit, mir zu dienen, dich zu öffnen? Wo konnte ich durch dich wirken? Wo konnte meine Liebe sich in deinem Leben an anderen auswirken? An dir und an anderen. Und das ist kein Gesetz und das ist keine Enge, das ist Freiheit. Oder haben die Israeliten gesagt, auch hier haben wir wieder das Modell, ach nee, weißt du was? Doch, lieber Sklave in Ägypten, ja, sie haben es tatsächlich manchmal gesagt, das stimmt. Das war aber eine Frechheit Gott gegenüber. Und das war eine Vergessenheit der wahren Historie. Aber ansonsten, noch heute im positiven Tora-Judentum wird das Wort Gottes als Gabe, als Geschenk verstanden, nicht als Last. Gott hat gesprochen, Gott hat sich offenbart, Gott ist für uns, Gott ist mit uns, Gott will uns führen. Hab herzlichen Dank. Das wird nicht, oh, jetzt bin ich so eingeengt und der Herr lässt mich nicht fünfmal die Ehe brechen und ist ihm auch egal und stehlen und betrügen und lügen, ist alles egal. Sondern der Herr liebt mich und weil er mich liebt, möchte er mich in seiner Spur führen, weil das Leben ist. Gott kennen ist Leben. Und wenn Sie jetzt vielleicht schon einem fortgeschrittenen Alter sind und Ihnen erst jetzt so richtig klar wird, Mensch, ich bin ja berufen mit heiligem Ruf zu einer heiligen Berufung. Ja, Herr, was heißt es? Naja, ich sag mal so, jeder hat Gaben und jeder hat Aufgaben und jeder hat Aufgaben und die Gaben dazu. Und das muss Gott Ihnen zeigen. Aber grundsätzlich haben wir alle die Aufgabe, Licht zu sein dort, wo der Herr uns hinstellt. Fürbitter zu sein, priesterlich, Zeugnis ohne Worte, schon mal viel gewonnen. Und dann machen Sie doch die Augen auf, gibt doch genug zu tun. Kann gar nicht verstehen, wie Sie jemand fragen kann, was soll ich machen? Ich meine, wenn jemand nach seiner spezifischen Berufung fragt, das ist manchmal nicht einfach. Aber die Arbeit liegt doch da, das kommt mir so vor, als würde jetzt einer in den Überflutungsgebieten mit einer leeren Schubkarre und einer Schaufel durch die Gegend fahren und sagen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Hallo? Da ist ein Haufen, da weint eine Oma, da sind welche zusammengebrochen, wo du Dreck raustragen kannst. Du fragst, was du tun kannst, was kannst du tun? Es gibt so viele Menschen in Not, in der Gemeinde. Und wir sagen, ich kann nicht mehr mit der Schubkarre fahren, dann können Sie den ganzen Tag beten, liegen Sie auf Ihrem Sofa und beten. Das ist Arbeit. Und es ist doch schön, ein Priester Gottes zu sein. Paulus dient priesterlich dem Evangelium. Die Priester, das war, verstehen Sie es jetzt bitte richtig, das war hauptberuflich, das war kein Nebenerwerb. Das war ihre Berufung und Passion, sollte es jedenfalls sein. Es war heiliger Dienst für den Herrn. Eine heilige Sache. Da konnte man nicht genau genug sein und hören und vorsichtig, wie ihr genau wandeln sollt. Berufen mit heiligem Ruf. Israel ist gerufen, Gemeinde ist gerufen, wir sind gerufen. Und wir werden nächstes Mal, wenn wir über die Feste Israels reden, sehen, wie diese Passa-Ordnung, wie dieses Passa-Fest abgelaufen ist und wie viel da vorgeschattet ist vom Erlösungsgeschehen in Christus. Das weiß ja fast jeder. Es ist ja so, man hat das Fest dann in kirchlicher Tradition Ostern genannt. Und allein deswegen ist es ja auch so bekannt, Passa und Ostern, ja. Und da müssen Sie ja nur überlegen, was wird denn an Ostern eigentlich gefeiert? Um was geht's da? Also nicht der Osterhase und die Eier und sowas, sondern um was geht's da? Da geht's um Karfreitag und die Auferstehung Jesu. Dass der Tod besiegt ist, dass die Sünde und die alte Welt und das alte Wesen ins Grab gekommen ist, durch das Blut Jesu gereinigt und auferstanden in ihm zu neuem Leben. Raus aus Ägypten. Und wer jetzt leben will, wie die Welt lebt, der will zurück nach Ägypten, der will zurück zu den Eintöpfen und was es da eben gab. Knoblauch und Zwiebel. Und ein Christ, der ständig jammert, der sagt Gott ständig, was habe ich schwer, warum hast du mich erwählt? Das hat übrigens Israel immer gesagt, immer wieder. Wir wollen doch nur so sein wie alle anderen. Wir wollen einen König wie alle anderen Völker, wir wollen leben wie alle anderen Völker. Wir wollen einfach ein schönes Leben haben und das Leben genießen. Und da hat Gott gesagt, dazu seid ihr nicht berufen und das ist auch gar kein wirkliches Leben. Ich habe viel mehr für euch. Und so gibt es auch unter uns und jeder von uns hat es sicherlich ein Stück weit schon erlebt, dass er das Christsein und die Berufung als Last empfunden hat. Oder haben Sie noch nie gedacht, ach, wenn ich jetzt kein Christ wäre, dann könnte ich mal so richtig. Mit heiligem Ruf, gerufen. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Wir beten. Vater, schenk, dass wir nicht leichtfertig an dem vorbeigehen, was du zu uns sagst. Lass uns solche sein, die hören und gehorchen. Wir wollen dir dienen, wir wollen dir gern dienen. Du bist das Leben und du gibst das Leben. Danke, dass wir dir gehören dürfen. Danke, dass du uns befreit hast. Danke, dass wir mitwirken dürfen an deinen Liebesgedanken. Gepriesen seist du. Amen.